Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich jedes Mal. Halleluja. Amen. Jetzt, worum geht es heute? Was ist meine Botschaft? Was ist das Thema meiner Botschaft? Ihr seht hinter mir ein typisches Westernbild. Ihr seht Monument Valley in Utah. Na, im Western ist die Landschaft ein Schauspieler. Die soll dich überwältigen und dominieren. Es ist eine ziemlich schwierige Landschaft. Nicht jeder hält es dort aus. Nicht jeder wagt sich so weit in den Westen vor. Nur ganz besondere Leute wagen sich dahin vor. Deswegen haben wir auch nur drei Reiter. Ihr seht die drei Reiter, typische Westernreiter. Nein, das ist Jesus, Petrus und Judas. Alles drei Alpha-Männer. Meine Botschaft heißt heute, was ist ein Mann? Ist aber nicht nur für Männer, sondern Frauen werden auch was davon haben von dieser Botschaft. Aber ich muss was über Männer sagen, ganz wichtig. Männer haben ja einen schlechten Ruf zurzeit. Hast du schon mal von toxischer Männlichkeit gehört? Das findest du praktisch in jeder Zeitung, in jedem Magazin, in jeder Universität wird sowieso drüber geredet. Männlichkeit, toxische Männlichkeit und dieses ganze Zeug. Und jetzt hat Gott auch noch die Frechheit, die Dreistigkeit, wie ein Mann aufzutreten in der Bibel. Sich er nennen zu lassen. Und Vater, warum lässt er sich nicht Gott die Mutter nennen? Gott ist ein Geist und als solcher ist er weder männlich noch weiblich. Gott transzendiert Geschlecht, ganz klar, ist richtig. Aber es hat einen Grund, weshalb Gott sich einen Vater nennen lässt und Jesus als Mann kam und nicht als Frau. Der Grund sind Männer, weil Männer nämlich aus sich selber und in sich selber, wenn man es sich selber überlässt, Barbaren sind und zivilisiert werden müssen. Und sie orientieren sich besser an anderen Männern als an Frauen. Wenn Gott jetzt möchte, dass wir Barmherzigkeit und Dienst und diese ganzen Dinge als männliche Werte erkennen, dann muss ein Mann die uns vormachen. Wenn eine Frau die uns vormacht, sind sie auch wunderbar, das ist ganz klar. Aber dann denken Männer, das sind weibliche Werte und das ist dann nichts für mich. Wenn aber Jesus hergeht und seinen Jüngern die Füße wäscht, der Tote auferwecken kann, der Brot und Fische vermehren kann, der auf dem Wasser laufen kann, der Stürme stillen kann, der Krankheiten, die schlimmsten Krankheiten heilen kann, wenn der hergeht und seinen Jüngern die Füße wäscht, dann bedeutet das, es ist eines Mannes nicht unwürdig, anderen die Füße zu waschen. Hier ist ein König, der einem Diener die Füße wäscht. Das ist eine ganz bemerkenswerte Angelegenheit. Und ich habe mir gedacht, wir müssen ein wenig auf Männer eingehen, denn Männer können eine extrem destruktive Kraft sein. Und die gefährlichste Gruppe in jeder Gesellschaft sind junge Männer. Die brauchen Vorbilder. Und weil die eben Vorbilder von Männern leichter annehmen, deswegen hat Gott sich einen Vater nennen lassen und deswegen ist Jesus als ein Mann gekommen. Ich beziehe heute meine Inspiration aus Johannes Kapitel 13. Johannes Evangelium 13. Und die Hauptakteure dort sind Jesus, Petrus und Judas. Jetzt ist so, dass ein Mann dort von denen der Größte ist, Gott im Fleisch. Die anderen beiden, die denken, sie sind die Größten. Petrus nämlich, der hat Jesus schon mal gesagt, was er machen soll. Er hat versucht, Jesus das Kreuz auszureden. Er hat allen möglichen Quatsch manchmal erzählt und ich bin ihm eigentlich ganz dankbar dafür, denn so sehen wir, wie ein normaler Typ, ein wenig dominanter Typ, einer, der sich wie alle Männer für den Größten hält, wie einer von denen Reaktionen aus Jesus herausbekommt. Einmal geht er hin zu Jesus und sagt zu ihm, als Jesus übers Kreuz spricht und sagt, ich muss jetzt ans Kreuz gehen, demnächst geht Jesus hin und sagt, Rabbi, hör zu, das widerfahre dir nur ja nicht, geh nicht ans Kreuz, wir brauchen dich für was anderes, du musst auf den Thron. Und Jesus staucht ihn zusammen, sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan, musst du auch erst einmal schaffen, deinen wichtigsten Mitarbeiter so anzupflaumen. Und dann muss dieser Mitarbeiter es schaffen, bei dir zu bleiben, weil viele sind dann nämlich gleich beleidigt und hören von Gott, dass sie jetzt in einer anderen Firma weiterarbeiten sollen oder in einer anderen Gemeinde, wenn es sich in einer Gemeinde zugetragen hat. Oder wenn ein junger Mann vom Vater ermahnt wird, dann will der sich eine neue Familie suchen und kommt vielleicht eine Nacht nicht heim, lauter so Zeug. Jesus ist derjenige, der tatsächlich der Größte ist. Petrus denkt einfach, er ist der Größte. Wenn wir nachher auch gleich sehen bei der Fußwaschung. Und Judas ist ganz speziell. Judas weiß ganz genau, er ist eigentlich der Größte. Er ist verschwiegen, er ist verschlagen, er ist listig. Und er benutzt Jesus, um aus ihm Geld herauszuschlagen. Bei Judas sehen wir den selbstsüchtigsten Menschen und wahrscheinlich den bösesten Menschen aller Zeiten. Jemand, der in der Lage ist, Jesus zu verkaufen. Jesus zu verkaufen, nachdem er Zeichen, wundermächtige Taten nicht nur gesehen hat von Jesus, sondern selber getan hat im Namen Christi. Lernen wir schon einmal eine Sache. Jesus ist der, der von Judas verraten worden ist, der von seinen Jüngern missverstanden worden ist, der zum Schluss am Kreuz hing, voller Absicht, um sich dort für die Menschheit zu opfern. Aber er kam dorthin durch einen Verrat. Das hat Jesus erlaubt. Seine Existenz ist vernichtet worden. Aber Gott hat ihn aus den Toten wieder auferweckt und er hat ihn befördert. Er hat ihn befördert. Was ihm zur Vernichtung hätte dienen sollen, das Kreuz, hat ihm in Wirklichkeit zwar als ein Sprungbrett gedient zum Ort der Macht und der Kraft und der Herrlichkeit neben dem Vater. Jesus ist jetzt der Exekutivherrscher über Himmel und Erde. Alle Macht ist mir gegeben im Himmel und auf Erden. Also der Selbstloseste, der sein Leben hingegeben hat, ist am meisten befördert worden, ist erhoben worden. Und der, der selbstsüchtig gedacht hat, ich schlage aus diesem superbegabten Jesus Finanzen heraus, der ist völlig abgestürzt. Das Hauptanliegen Gottes und das Hauptanliegen der Bibel deswegen ist, die Menschheit besser zu machen. Um eine gute, bessere Gesellschaft zu bekommen, brauchst du bessere Menschen. Wenn du dich Jesus anschließt und ihm nachfolgst, dann bekommst du einen Austausch von ihm spendiert. Und zwar bekommst du seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Du bekommst sein wunderbares Wesen eingepflanzt und er nimmt deine Sündhaftigkeit aus dir heraus. Wenn du dann Christ bist, bist du von neuem geboren und als solcher auf dem Weg, ein besserer Mensch zu werden. Dort am Kreuz hängst eigentlich du mit deiner Sündhaftigkeit. Stattdessen ging er dorthin, damit du nicht leidest. Das ist wunderbar. Männer haben eine gewisse Grundaggressivität und die will der Herr einhegen. Die hatten auch die Apostel. Jesus musste die einhegen. Zum Beispiel hat er Johannes und Jakobus die Donnersöhne genannt. Warum hat er sie so genannt? Ja, weil sie recht aktiv waren, weil sie recht kernig drauf waren. Einmal war es so, dass Jesus durch Samaria gezogen ist und man hat ihm in Samaria kein Hotel gegeben. Und weil sie ihm kein Hotelzimmer gegeben haben, weil sie gesagt haben, du bist ein Jude, wir mögen Juden nicht, deswegen verschwinde aus unserem Hotel, waren Jakobus und Johannes so sauer, dass sie Staub in die Hand genommen haben und auf dieses Hotel geworfen haben und gesagt haben, Herr, sollen wir es machen wie Elia? Sollen wir Feuer vom Himmel herabrufen? Ich meine, überleg dir das mal. Die würden die Bude anzünden, deswegen, weil Jesus kein Zimmer bekommen hat. Ich sage mal, das ist übertrieben. Aber so waren die drauf. Eine gewisse Aggressivität. Und Jesus dreht sich um und schimpft sie und sagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Viele wissen nicht, wes Geistes Kind sie sind und haben dann eben diese Aggressivität. Es ist wirklich wichtig, dass wir Männer zähmen. Und Männer lernen lieber von anderen Männern. Deswegen ist Jesus gekommen als ein Vorbild. Jesus weiß, dass er vom Vater ausgegangen ist. Er weiß, dass er zum Vater zurückgehen wird. Er weiß, dass er dort die göttliche Kraft wieder bekommen wird. Er weiß, dass in ihm die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Also als der größte denkbare Mensch geht er jetzt her und legt sein Obergewand ab und gürtet sich mit einem Lendenschurz, mit einem Tuch, und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Füße zu waschen ist eigentlich die Aufgabe von einem Diener gewesen. Und wenn jetzt ein Fischer einem anderen Fischer die Füße wäscht, dann ist da eigentlich nichts dabei. Es sei denn, der eine Fischer denkt, er ist besser als der andere. Und es war bei den Jüngern so. An diesem Abend bricht noch ein Streit aus und ein Gerede, wer von ihnen der Größte sei. Na, dann wäscht Jesus ihnen die Füße und zeigt ihnen, wer der Größte ist. Wir waschen uns heute beim Essen oder vorm Essen nur noch die Hände. Die haben sich die Hände und die Füße gewaschen, weil es im Orient staubig ist und die nur Sandalen haben oder vielleicht sogar barfuß unterwegs waren. So, wenn du also heimkamst und wenn die heimkamen, um zu essen, dann haben sich die Hände und die Füße gewaschen. Normalerweise, wenn kein Diener da war, hat man sich halt gegenseitig die Füße gewaschen. Aber das ist hier nicht passiert. Und es ist Jesus natürlich nicht entgangen. Keiner hat sich gedemütigt und den anderen gedient. Deswegen geht jetzt er her und wäscht seinen Jüngern die Füße. Alles wird still. Alles ist ruhig. Man kann eine Stecknadel fallen hören, denn sie verstehen nicht, was er da macht. Er ist doch der Rabbi. Er ist doch der Ehrengast. Er ist doch der, um den sich alles dreht. Und der wäscht uns jetzt die Füße. Ungläubig schauen ihm die Jünger zu, wie er da also wäscht und das Wasser plätschert. Dann kommt er zu Petrus und Petrus zieht die Füße zurück und sagt, Herr, du wäschst mir die Füße? Ja, verstehst du vielleicht nicht, aber verstehst du gleich, ich erkläre es gleich. Und Petrus sagt, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus verdreht die Augen und sagt, wenn ich dir jetzt nicht die Füße wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also wir merken an Petrus was. Petrus will Jesus sagen, was er tun soll, beziehungsweise was er nicht tun soll. Er macht nicht einfach mit im Programm, unser Petrus, sondern er sagt Jesus, was er machen soll. Und dann sagt Jesus, Petrus, ich muss, sonst bist du hier nicht dabei, sonst ruinierst du mir hier die Szene, also du hast sonst keine Gemeinschaft mit mir, es ist notwendig, dass ich dir die Füße wasche. Und dann sagt Petrus, also gut, Herr, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus verdreht wieder die Augen und sagt, wer gebadet ist, der muss nicht mehr gewaschen werden, außer die Füße. Ihr seid alle rein, sagt er, bis auf einen, aber nicht alle, sagt Jesus. Denn er wusste, wer ihn verraten wird, noch an diesem Abend, noch in dieser Nacht. So sehen wir ein typisches Verhalten, was viel zu viele Männer, manche Frauen auch, an den Tag legen. Sie sind diejenigen, die Jesus sagen wollen, was er machen soll. Leute, das ist ein Charakterzug, den wir verlieren sollten. Wenn der Herr zu uns sagt, tu was, dann sollten wir ihn nicht in Frage stellen, sondern dann sollten wir das machen. Gilt übrigens auch ganz allgemein für alles. Wenn deine Mutter zu dir sagt oder dein Vater zu dir sagt, trag Müll raus, Junior, dann musst du nicht sagen, oh, das habe ich gestern schon gemacht und weiter daddeln, das soll heute meine Schwester machen, daddel, daddel, sondern dann machst du das einfach. Sonst gibt es wieder ein Hin und ein Her, die Stimmung geht in den Keller und dann leidest du wieder drunter, weil niemand dich versteht. Nee, mach einfach mit dem Programm und dann flutscht das Ganze. Der Herr möchte, dass es flutscht bei dir im Leben und ganz allgemein dort, wo du bist. Die normale Tendenz im normalen Mann ist die, Recht haben zu wollen und anderen zu sagen, was sie machen sollen, aber selber keine Befehle anzunehmen. Ich sage dir aber ein Geheimnis. Du kannst nicht führen, wenn du dich nicht unterordnen kannst. Wer sich nicht unterordnen kann, ist nicht in der Lage zu leiten. Wenn du immer dagegen reden musst, dann lasst sie dich irgendwann. Ja, dann wirst du wahrscheinlich nicht befördert werden, denn die wissen, wer nicht im Programm mitspielen kann, wer sich nicht unterordnen kann, der kann auch nicht leiten. Du stehst dir da also selber im Weg, wenn du dich nicht unterordnen kannst. Amen. Um da noch Weisheit rauszugewinnen, es gibt auch in deinem Leben immer wieder Zeiten, die wichtig sind und manche, die nicht so wichtig sind. Und wenn wichtige Zeiten kommen, zum Beispiel Schulwechsel oder Berufswahl oder Partnerwahl natürlich, und diese ganzen Dinge, dann musst du ein wenig Zeit hernehmen und musst vor Gott gehen und musst mehr vor Gott Zeit verbringen als normalerweise. Vielleicht tust du sogar mal einen Tag fasten, um den Willen Gottes hier zu erbitten, dass der sich manifestieren möge, dass der passieren möge. Damit du dich nicht ständig hinterfragst, damit du nicht anfängst, wenn du eine Lehre begonnen hast und nach 3 Monaten die ersten Schwierigkeiten bekommst, dass du das dann nicht alles wieder hinschmeißt und Gott fragst, Herr, was willst du wirklich von mir? Nee, manchmal musst du dann einfach die Zähne zusammenbeißen. Manchmal bringt dich der Herr in Gegenden wie Monument Valley hinter mir, ja, die karg sind, die rau sind, in denen es nicht jeder aushält. Und wenn dein Leben jetzt gerade so aussieht, wie eine karge Wüste, dann hör auf das, was ich sage und lauf dem Herrn nicht davon, sondern arrangier dich zunächst damit. Er wird dir helfen, in dieser Wüste und aus dieser Wüste wieder rauszukommen. Und zum Schluss sagst du sogar, ist eigentlich ganz gut gewesen. Alle diese Dinge kann der Herr und will der Herr in deinem Leben tun. Halleluja. Amen. Also es gibt wichtige Zeiten und es gibt nicht so wichtige Zeiten. Und wir schauen uns jetzt einige der wichtigsten Stunden im Leben Christi und im Leben deswegen der Menschheit an. Wie Jesus mit seinen Jüngern verfährt. Er wäscht jetzt also seinen Jüngern die Füße und er sagt zu ihnen, ihr habt gesehen, was ich getan habe. Und weil ich, der Größte, der Lehrer und der Meister und der Herr, das für euch getan habe, deswegen seid auch ihr schuldig, euch einander die Füße zu waschen, einander zu dienen. Also selbstlos zu sein, sich zu demütigen, zu dienen, denn das befördert dich und das erschließt dir neue Gunst bei Gott. Diese eher harte Haltung, dieses verächtlich über die Schulter schauen, das verschafft dir vielleicht eine gewisse Genugtuung im Moment, aber es verschafft dir keinen dauerhaften Segen vom Herrn. Es ist so, dass Jesus schon einmal die Obergewänder abgelegt hat und Knechtsgestalt angenommen hat, wie das der Philipperbrief Kapitel 2 sagt. Im Himmel oben hat Jesus seine göttliche Krone abgelegt, seine göttliche Herrlichkeit abgelegt, ist in die Umkleidekabine von dem Leib der Maria hinabgestiegen, hat sich dort eine Knechtsgestalt angezogen, hat sich dort einen menschlichen Leib angezogen, der ganz normal daherkam. Und jetzt im Obersaal legt Jesus wieder seine Obergewand ab und zieht sich seine Dienerklamotten an und fängt wieder an zu dienen als niedrigster Diener. Seine Jünger lernen daraus was und wir tun es auch, wir lernen auch was daraus. Wir sehen, wie der Familienvater seine Familienvaterkleider auszieht und in seinen Blaumann steigt sozusagen und sich an die Arbeit macht, sich die Ärmel hochkrempelt und Füße wäscht. Es ist zwar eine niedrige Arbeit, aber es ist eine ehrenwerte Arbeit. Und ich sage dir, jede Arbeit, auch eine niedrige Arbeit, ist ehrenwert. Wer ist froh, wenn die Müllabfuhr kommt? Ganz klar. Wer ist froh, wenn Klempner kommen und alle diese Leute, Dachdecker und so, wenn mal eine Ziegel gesprungen ist oder irgendwie sowas. Sie sind zuverlässig, sie können was. Und das zeigt Jesus jetzt ihnen auch, seinen Jüngern, dass er nicht sich bedienen lässt und der Größte sein muss, überall und immer, sondern dass er sich keinen Zacken aus der Krone bricht, wenn er mal dient. Das heißt, der Vater, der bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er sich anzieht, in den Blaumann steigt und auf die Arbeit geht. Das hat Jesus gemacht, vom Himmel auf die Erde. Und jetzt im Obersaal demonstriert er das noch einmal. Er zeigt seinen Leuten, Leute, dient einander. Dient der Familie. Und es spricht noch zu uns. Jesus hat ja Wasser benutzt und hat hier gewaschen. Paulus greift es auf in Epheser Kapitel 5, Verse 25 und 26. Da sagt er, Christus hat sich hingegeben, um die Gemeinde zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Jesus reinigt uns bis zum heutigen Tag, er wäscht uns bis zum heutigen Tag die Füße, dadurch, dass er uns reinigt im Wasserbad des Wortes. Bedeutet, das Wort Gottes, das du hörst, reinigt dich. Es geht eigentlich auch nicht vorrangig um Vergebung, denn du bist von Neuem geboren. Wer gebadet ist, der muss nicht mehr gewaschen werden, sagt Jesus. Wer von Neuem geboren ist, der muss nicht noch einmal von Neuem geboren werden. Der muss nicht ständig, jeden Tag, alle 5 Minuten um Vergebung bitten. Der ist in Ordnung. Wenn du mit Gott lebst, mit Jesus lebst und ihm nachfolgst, guten Gewissens nachfolgst, dann ist die Welt im Großen und Ganzen in Ordnung. Aber du brauchst trotzdem immer wieder Dienst vom Herrn. Es ist eine Fußwäsche, die du brauchst. Diese Fußwäsche symbolisiert Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Der Herr, der will dich immer wieder erbauen, ermahnen und trösten. Dazu musst du immer wieder dorthin gehen, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Und zwar in einer Qualität, die dich erbaut, ermahnt oder tröstet. Wenn du Predigten hörst, die dich verdammen, wenn es einmal passiert, gut. Zweimal, okay. Beim dritten Mal sollte eine rote Fahne hochgehen. Und irgendwann, wenn es soweit ist, dass du zerschlagen rausgehst aus dem Gottesdienst, musst du dir jemanden anderen suchen, der dir hier in Jesu Name die Füße wäscht, der dir das Wort Gottes bringt. Denn der Herr will dich erbauen, ermahnen und trösten. Im besten Fall fühlst du dich erfrischt hinterher. Ihr Lieben, die Welt braucht verantwortungsbewusste Männer. Frauen sind grundsätzlich Kümmerer. Frauen heiraten abgerissene Typen. Warum? Weil der Mutterinstinkt in ihnen geweckt wird. Oder die Schöne und das Biest greift einen Topos aus der romantischen Literatur. Er ist ein Monster, er ist ein Biest, er ist ein Bad Boy, er ist ein übler Typ, er ist ein schlimmer Finger und sie schaut ihn an und himmelt ihn an, weil er so durchsetzungsfähig ist und sie hat das Bedürfnis, ihn zu zähmen. Das ist alles ehrbar und wunderbar und gut, aber es ist noch besser, wenn der Vater ein vorbildlicher Mensch ist und seinen Söhnen das vermittelt. Ich bewundere alle alleinerziehenden Mütter, die ihren Kindern Vater und Mutter sein müssen. Also ihr seid echte Helden, muss ich wirklich sagen. Aber mir geht es heute speziell um Männer, dass wir Männer hervorbringen als Christen, ja, als Gemeinde, die verantwortungsbewusst sind, die drauf sind wie Jesus. Lass mich vielleicht ganz grundsätzlich was sagen. Männer, heirat nicht die schönste Frau, die du findest, wo es nur so knistert, wenn du an ihr vorbeigehst, ist das alles wunderbar. Aber schau vor allem, dass sie auch verantwortungsbewusst ist. Dass sie jemand ist, der ein Maß an Selbstlosigkeit hat. Denn ich weiß von Leuten, er war der Beliebteste, sie war die Schönste, haben sie sich getroffen, haben geheiratet, sind längst wieder geschieden, weil er gemerkt hat, ja, sie ist zwar schön, aber sie ist untreu. Und sie hat gemerkt, ja, er ist zwar beliebt und er hat Geld und alles, aber er ist nie daheim und kümmert sich nicht wirklich. Da gibt es halt so viel drüber zu sagen. Zunächst mal, Männer, heirat nicht unbedingt die Schönste, sondern die Verantwortungsbewussteste. Frauen, Heirat nicht den Reichsten, sondern den, der verantwortungsbewusst handelt, auf den du dich verlassen kannst. Chef, heuer nicht den an, der die meisten Zertifikate hat und Titel hat und was weiß ich was, ausbildungsmäßig, sondern jemand, der zuverlässig ist, dem nicht um fünf der Stift aus der Hand fällt, der nicht 5 Minuten zu spät kommt, dafür 5 Minuten früher geht. Such dir jemanden, der verantwortungsbewusst ist. Ne? Amen. Die Fußforschung zeigt uns, dass Selbstlosigkeit und Dienst ein Lebensstil für Jesus waren, den er für andere, für seine Nachfolger modelliert hat, vorgemacht hat. Und es ist ein Lebensstil, den Gott belohnt. Keine gute Tat bleibt unbelohnt bei Gott. Unbedingt wichtig, müssen wir wissen. Jetzt lasst uns noch auf Judas schauen. Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Gerade haben sie noch gegessen miteinander und er hat ein wenig gepredigt und jetzt sagt er, erschüttert, einer von euch wird mich verraten. Und dann kommt Johannes zu ihm und sagt zu ihm, zu Jesus, Herr, wer ist es? Und dann sagt Jesus nicht, Judas, sondern er signalisiert es. Er sagt, wem ich den Bissen gebe, der ist es. Dann taucht er den Bissen in die Soße und vom Abendessen und reicht ihm dem Judas. Als Judas das nimmt, schlägt er in seinem Herzen das letzte Versöhnungsangebot Jesu aus. Er isst und dann fährt der Teufel in ihn hinein und er steht auf und er geht in die Nacht hinaus. Jetzt ist der Punkt der Nimmerwiederkehr für ihn gekommen. Er hat sich so in seinen Groll und in seinen Hass auf Jesus hineingesteigert. Warum der so drauf war, wissen wir nicht. Wir wissen nur eins, er war geldliebend. In Kapitel 12 ist es ja so, dass Maria die Füße Jesu wäscht und sie dann salbt. In Kapitel 13 wäscht Jesus die Füße seiner Jünger. Aber bei Maria war es so, dass sie ihn mit kostbarer Narde gesalbt hat, die Füße Jesu. Es war ein Jahresgehalt, was sie für die Füße Jesu aufgewendet hat. Und es hat Judas gesehen und hat gesagt, warum ist es nicht verkauft worden, diese Narde, für viel Geld, für 200, 300 Denare? Und dann hätte man dieses Geld den Armen geben können. Er hat nur seine Geldliebe in moralische Argumente gekleidet. In Wirklichkeit war nämlich er der, der die Kasse hatte und ein Dieb war. Jesus sagt zu ihm, lass ihn ruhen, denn die Armen habt ihr immer bei euch und mich habt ihr nicht immer bei euch. Ehre, wem Ehre gebührt. Und es packt also Judas nicht und er geht raus und er geht sofort zu den Hohepriestern und ist bereit, jetzt Jesus zu verkaufen. Er hat den Tadel nicht ausgehalten. Bist du in der Lage, einen Tadel auszuhalten? Du brauchst eine gewisse Größe, um den Tadel auszuhalten, eine gewisse menschliche Größe. Wenn du aber ein egoistischer Mensch bist, der noch dazu abgreift, was er kann, dann lass dir vom Schicksal von Judas gesagt sein, dass es so nicht funktioniert. Der Mann, der sich selber bereichert hat, der Mann, der Jesus verkauft hat, der Mann, der gedacht hat, er kann Jesus wie eine Schachbrettfigur hin und her schieben, der ist elend gescheitert. Selbstsucht killt. Selbstsucht bringt um. Siehst du ja auch in vielen guten Western. Da sind sie hinter Gold her, dann haben sie das Gold, die Verbrecher, und dann bringen sie sich gegenseitig um. Schön blöd. Übrigens, weil ich noch dran denke, das Western-Genre zum Beispiel, das ist erfunden worden für Männer, noch in der Zeit, in der die Hollywood-Produzenten einen gewährten Wertekanon hatten. Diese Filme, die sind gemacht worden, um junge Leute vor allem zu erziehen, zu prägen. Der Ehrenkodex vom Cowboy kennen wir. Du hast eine Stadt voller Outlaws, voller Gesetzesbrecher. Und dann kommt eine Erlöserfigur an, der zum Sheriff gemacht wird, der reitet ein in die Stadt und der räumt auf. Der junge Mann schaut zu und denkt sich, boah, schau dir das an. Dieser gute Mann, der räumt hier mit den Bösen auf. So will ich sein. Dann sieht der intuitiv und lernt, wie man mit Frauen umgeht. Dieser Sheriff, der verhält sich nämlich sogar den Barmädchen gegenüber zuvorkommend. Also wir sprechen jetzt von klassischen Western, nicht von Spaghetti-Western oder so Zeug. Wir reden ja auch von Schnitzel-Western, ne? Deutsche Western. Wie Winnetou zum Beispiel, Winnetou und Old Shatterhand, predigt auch gute Werte. Wenn du zum Beispiel siehst, wie Winnetou und Old Shatterhand hier Blutsbrüderschaft schließen, ein Roter und ein Weißer, in anderen Worten, wir sind Freunde, wir haben ein gemeinsames Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und da ist deine Hautfarbe nicht so wichtig wie unser gemeinsames Ziel und unsere gemeinsamen Werte. Also man lernt da Sachen draus, einen bestimmten Ehrenkodex. Männer haben überschäumende Energie, vor allem wenn sie jung sind, und die muss man kanalisieren. Haben sie gemacht dadurch zum Beispiel, dass sie den Ritterstand erfunden haben. Irrende Ritter, die durch die Lande ziehen und Drachen erlegen. In anderen Worten, Probleme lösen. Das sind wieder die Erlöserfiguren, die in die Stadt kommen und die Stadt eben aufräumen und zu einem besseren Ort machen. Es gibt heute noch die Begriffe Ritterlichkeit. Oder das Burgfräulein kommt aus der Kemenate heraus, auf der Burg, und es hat geregnet und da sind Pfützen und sie kann da kaum laufen. Kommt der Ritter an, nimmt seinen Umhang, legt ihn auf den Boden, dass sie da zu trockenen Fußes drüber laufen kann. Ritterlichkeit und lauter so Zeugs. Das ist nicht im Mann grundsätzlich drin. Es gibt durchaus Männer, die sagen, hey Frau, leg dich hin, und dann laufen die auf ihr drauf, damit sie sich die Füße nicht schmutzig machen. Aber es sind einfach andere Werte, es sind christliche Werte, die da vermittelt worden sind durch diese alten Filme da seiner Zeit. Also es hat schon was. Ja. So diese alten Dinger, die haben schon was. Mir gefallen sie. Das ist mein Lieblingsgenre. Und auch heute, wenn du Fußball anschaust, Fußball ist eine hochaggressive, stimmungsgeladene Sache. Da rackern sich halt so ja, 2x11 Mann ab und kämpfen da. Und die Fans, die fiebern mit und brüllen und tanzen und machen da ihre Schlachtgesänge. Es ist besser, die toben sich da aus, auf dem Rasen, als wie in der Schlacht. Wo sie zum Schluss nicht mehr heimkommen, dann muss die Mama weinen. Das wollen wir ja alle nicht. Also diese Grundaggressivität zu kanalisieren, darum geht es Jesus. Und deswegen hat Gott sich zu einem Mann gemacht, als er auf die Erde gekommen ist. Und deswegen ist Gott der Vater eben Gott der Vater und nicht Gott die Mutter. Wie gesagt, Mütter sind wichtig, Mütter sind extrem wichtig. Und Gott hat auch eine weibliche Seite. El Shaddai, was in deiner Bibel mit Gott der Allmächtige übersetzt wird, heißt in Wirklichkeit Gott der Vielbrüstige. Klingt komisch, steht trotzdem da. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ja, dann denkt man sich, ja gut, er ist ein Versorger. Eine Frau kann zwei Kinder auf einmal versorgen, Baby Nummer 1 und Baby Nummer 2, dann gehen ihr die Brüste aus. Aber wenn Gott der Allversorger ist, der Vielbrüstige ist, dann bedeutet das, dass er Nachschub und Nahrung für alle hat, für jeden hat. Also Gott schämt sich nicht, sich auch so nennen zu lassen. Aber grundsätzlich ist er dritter als Mann auf. Ja, und das hat, wie gesagt, seine Gründe und die haben wir heute ein wenig angeschaut. Amen. Gut, falls du dich in so einer Situation befindest, wie ich sie beschrieben habe, dass dein Leben so aussieht wie die Landschaft hinter mir, karg und öd und leer, Wasserlöcher sind meilenweit voneinander entfernt, dann lad Jesus in dein Leben ein, wenn du bisher ohne ihn unterwegs warst. Bitte einfach mit, sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Und jetzt hast du schon mal jemanden, der mit dir reitet. Halleluja. Amen.